Philipper Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. In diesem ganzen Abschnitt, in den Versen 3 bis 11, nimmt Paulus Anteil an dem Ergehen der Christen in Philippi. In den Versen 3 bis 8 tut er das durch Dank, indem er für die Christen in Philippi dankt. Und in den Versen 9 bis 11 tut er es, indem er für sie betet. Wir haben hier also die zwei Grundelemente des Betens, Dank oder Lobpreis und Bitte oder Fürbitte. Ich lese die Verse 9 bis 11. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, um zu prüfen, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi fleckenlos seid und unversehrt, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus entstehen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Wollen wir noch einmal das Haupt neigen zum Gebet? Herr, dies ist dein Wort, dies ist dein Reden. Wir wollen es wahrnehmen, wir wollen es zur Kenntnis nehmen. Wir wollen uns von dir helfen lassen, es zu verstehen. Wir wollen, Herr, dass du dieses Wort in unserem Leben zur Wirklichkeit machst. Danke, Herr, dass du es bist, der in uns alles das bewirkt, das vor dir wohlgefällig ist. Amen.
Amen. Amen.
Also in diesen Versen betet der Apostel für die Christen in Philippi. Ein Mann im Gefängnis betet für Menschen, die in Freiheit wohnen. Umgekehrt soll es auch sein. Wir sollen beten für die, die gefangen sind, die Not leiden, um Christi willen. Aber manchmal müssen Reich Gottes Arbeiter selbst leiden und immer noch Hirten sein für die, die in der Freiheit sind. Diese Menschen in Philippi waren gleichsam Kinder im Glauben dieses Apostels. Und er bleibt ihr Hirte. Und er betet weiter für sie. Auf dreierlei möchte ich hinweisen in diesem Text. Dies ist ein kurzer Satz, die Verse 9 bis 11 bilden einen Satz. Und hier haben wir einmal die Kernbitte, das heißt, die eigentliche Bitte, um die es geht. Und diese Bitte wird dann verlängert. Wir haben zuerst in der Verlängerung die vervollständigte Bitte und dann im Weiteren in den Versen 10 und 11 den Zweck der Bitte. Paulus betet für die Philipper und wir fragen uns, was ist das Eigentliche, das Grundanliegen? Zweitens, wie wird dieses Anliegen ergänzt? Und drittens, wozu dient dieses Anliegen? Also das Erste, das Grundanliegen. Noch einmal Vers 9, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, wird es vielleicht leichter sein, das mitzukriegen. Um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde. Der Satz ist nicht fertig, aber dies ist der Hauptteil des ganzen Textes. Aber in diesem Vers 9 gibt es einen Kern. Und was ist dieser Kern? Worum betet Paulus eigentlich? Er sagt, um das bitte ich, dass eure Liebe reich werde. Mehr und mehr reich werde. Er betet also, dass ihre Liebe zunehmen möchte. Das ist sein eigentliches Anliegen. Darum dreht es sich. Das ist das Herz. Dann wird er etwas sagen über die Art und Weise, wie Liebe zunimmt und weiter, wozu sie zunehmen soll, zu welchem Zweck, wozu das dient. Das wird sehr instruktiv sein, sehr lehrreich sein. Aber zuerst einmal stellen wir fest, dass es um die Liebe geht. Wenn Paulus hier übergeht zur Fürbitte für die philippischen Christen, dann geht er zum Wesentlichsten über. Um die Liebe geht es immer in unserem Leben. Um die Liebe geht es immer, weil das das höchste Gebot ist. Das ist, was Gott vom Menschen will. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Das ist das Anliegen Gottes gewesen von Anfang bis Ende. Das ist der Wille Gottes für uns. Manchmal fragen wir uns, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Junge Menschen an der Schwelle ihres Lebens fragen, was soll ich in meinem Leben machen? Menschen fragen nach dem Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, für Gott da zu sein. Adam und Eva hat er geschaffen, damit sie ihn lieben sollten. Er hat ihre Liebe auf die Probe gestellt. Sie haben versagt. Aber es ging um die Liebe zu ihm. Würden sie ihm treu sein in der Liebe zu ihm? Im ersten Gebot im Gesetz Israels geht es um die Liebe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mich sollst du von ganzem Herzen lieben. In 2. Mose haben wir dieses Gebot, dieses erste in der verneinenden Form. Du sollst nicht andere neben mir haben. In 5. Mose steht es in der bejahenden Form. Du sollst mich von ganzem Herzen lieben. Mit anderen Worten, mich von ganzem Herzen, keine anderen daneben, keine anderen in deinem Herzen haben. Kein anderer Gedanke soll uns absorbieren als der Gedanke an Gott. Ja, dürfen wir dann nichts haben mehr? Dürfen wir dann nichts mehr machen? Darf ein Christ ein Hobby haben? Nicht, wenn dieses Hobby ihn von Jesus wegbringt. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus ihnen ein Hobby gibt, dann haben sie ein Hobby. Aber nicht, weil es ihnen Spaß macht. Verstehen Sie jetzt? Das Christenleben ist nicht eine Anzahl von Regeln. Dies darf er, dies darf er nicht, dies darf er, dies darf er nicht und so weiter. Hobby ist aus. Ja. Und so hackt man ab, was habe ich jetzt alles als Christ getan? Es geht um die Liebe zu Jesus. Wenn Sie Ihr Hobby aus Liebe zu Jesus tun kann, dann tun Sie das. Soll ein Christ in Urlaub fahren? Soll er Urlaub nehmen? Es gibt grundsätzliche Regeln. Einige sagen nein, einige sagen ja. Einige sagen, du musst für deinen Körper sorgen, er ist der Tempel des Geistes. Andere sagen, nein, du musst die ganze Zeit für Jesus da sein. Man macht nie Urlaub vom Reich Gottes. Es geht nicht um Regeln. Es geht um Jesus. Wenn Jesus mich in den Urlaub schickt, dann gehe ich in den Urlaub. Alles, was ihr tut im Namen des Herrn, wie wenn Jesus uns geschickt hätte. Ich bin mein ganzes Leben da für Jesus Christus. Soll ich ein Auto kaufen? Es gibt Christen, die sagen, ein Christ dürfte nicht so ein Auto fahren. Er müsste heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich habe kürzlich eine Sendung gehört. Die war ziemlich hart gegen die Autofahrer. Die hatten gute Argumente. Aber wenn man das pauschal für alle Menschen nehmen soll, dann haben wir wieder eine Regel. Das ist kein Nebengedanke. Heute wird das als christliche Regel erhoben in einigen Kreisen. Das heißt, der Christ soll grundsätzlich verzichten. Das wird zur Regel gemacht. Darum geht es nicht. Wir dienen Gott nicht mit dem Modell des Gesetzes. Wir haben sehr viele Gemeinden heute, sehr ernste Gemeinden, die haben eine Reihe von Regeln aufgestellt. Und wenn sie zu dieser Gemeinde gehören wollen, dann müssen sie so und so ein Kleid tragen, dann müssen sie so ein solches Haar haben, sie müssen gewissen Regeln entsprechen. Und wenn nicht, dann sind sie raus. Dann sagt ein Prediger zu mir, wenn sie nicht mitmachen wollen, dann sollen sie sich eine andere Gemeinde suchen, als ob es eine zweite Gemeinde Jesu geben könnte. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Er Es geht um die Liebe zu Jesus und Paulus betet für die Philipper, dass ihre Liebe zu Jesus Christus zunehmen möchte. Ich wünschte, ich könnte 2 Stunden darüber sprechen. Warum 2 Stunden? Weil man das normalerweise nicht tut und ich hoffe, es wird uns dann klar werden, dass es in unserem Leben um Jesus Christus geht. Wir haben als evangelikale, bibeltreue, fundamentalistische Christen auch Götzen. Es ist uns immer noch nicht ganz klar geworden, dass das Christenleben Jesus Christus ist. Wenn Sie etwas mitnehmen heute Morgen, nehmen Sie dieses mit. Jesus ist mein Leben, darum geht es. Es geht um die Liebe zu Jesus Christus. Sie ist und bleibt das höchste Gebot. In Römer 8, Vers 3 sagt der Apostel, warum Gott seinen Sohn geschickt hat. Römer Kapitel 8, Vers 3 heißt es, was das Gesetz nicht vermochte, das tat Gott. Was konnte das Gesetz nicht tun? Das Gesetz war Gebot, du sollst. Eine Forderung, es war die Forderung Gottes. Gott forderte vom Menschen etwas. Und Gott sagte zum Menschen, du sollst und du sollst nicht. Was sollte der Mensch? Gott lieben. Das kann der Mensch nicht. Er ist nicht imstande dazu. Warum nicht? Weil sein ganzes Wesen vibriert. Die ganze Dynamik meines Wesens pulsiert in Richtung weg von Gott. Deshalb, es ist nichts in mir, das Richtung Gott motorisieren würde. Es ist kein Drang in mir zu Gott hin. Die Bibel macht klar und deutlich, niemand sucht Gott, niemand liebt ihn. In mir wohnt nichts Gutes. Was ist das Gute? Das Lieben, die Liebe zu Gott. Und dieses wohnt nicht in uns, in keinem von uns, auch nicht in Ihnen. Ja, aber ich bin doch wiedergeboren. Aber nicht in Ihnen wohnt die Liebe. Wenn Jesus in ihnen wohnt, Jesus ist die Liebe, dann wohnt Jesus die Liebe in ihnen, weil Jesus dort ist. Aber in mir als Herbert Janssen, so wie ich auf die Welt gekommen bin, wohnt nichts Gutes. Ich habe nichts, keine Liebe zu ihm. Was das Gesetz nicht vermochte, das Gesetz konnte nur gebieten. Was das Gesetz nicht vermochte, mir Liebe zu schenken, das tat Gott. Wie? Er schickte seinen Sohn und hat zweierlei getan. Er hat meine Schuld, ich habe das Gesetz nicht eingehalten, ich habe Gott nicht geliebt. Diese Schuld, das Versagen, den Ungehorsam gegenüber dem Gesetz, diese Schuld hat Gott getragen in Jesus Christus. Heute Morgen wurde mir wichtig, als Jesus am Kreuz hing, hat Gott, der Vater, meine Schuld auf Jesus geworfen. Nicht nur hat Jesus meine Schuld von sich aus auf sich genommen und dann mich mit dem Vater versöhnt. Gott, der Vater, hat die Initiative ergriffen. Er hat meine Schuld genommen und sie auf seinen Sohn geworfen. Was das Gesetz nicht vermochte, das hat Gott getan und hat meine Schuld aus dem Wege geräumt, zwischen ihm und mir. Und jetzt ist der Weg leer. Kein Stein mehr da. Jesus hat alles weggefegt, aber ich kann immer noch nicht kommen, ich habe immer noch keine Kraft. Nur meine Schuld ist jetzt weg, aber ich kann immer noch nicht den Weg betreten. Wenn ich jetzt neu anfangen würde, ich würde nur wieder Schuld machen. Ich kann nicht Gott lieben. Was tut Gott jetzt? Zuerst muss die Schuld aufgeräumt werden, die muss aus dem Weg genommen werden. Das tut Jesus. Was tat Gott? Was das Gesetz nicht tun konnte, meine Schuld wegnehmen, das hat Gott getan. Was das Gesetz nicht tun konnte, mir Energie geben, um Gott zu lieben, mir einen Drang geben, Gott zu lieben, das hat Gott getan. Und hat seinen Sohn gesandt, seinen Geist gesandt, Vers 4, damit wir, wenn wir uns nach ihm ausrichten, das täten, Vers 4, was das Gesetz forderte. Herrlich, das ist Evangelium. Was das Gesetz nicht tun konnte, es konnte fordern, aber das bewirkt Gott in mir durch den Heiligen Geist. In Kapitel 5 des Briefes an die Römer sagt Paulus, die Liebe Gottes ist in mir ausgegossen worden, in uns ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Seine Liebe pulsiert in uns. Haben Sie Vers 8 gehört, als Samuel las? Mich verlangt nach euch mit dem Innern Jesu Christi. Das Herz von Jesus in Paulus. Deshalb kann er die Philipper lieben. Deshalb sehnt ihn nach ihnen. Gott im Menschen. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Es braucht Gott, damit wir Gott entsprechen können. Hebräer 13, 20 und 21. Damit Gott in uns bewirke das, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Das ist Gnade. Und davon können Sie lange leben. In Ewigkeit. Aber wir müssen weitergehen. Um die Liebe ging es in Philippi im Besonderen. Um die Liebe geht es immer. Und um die Liebe ging es im Besonderen in Philippi. Warum? Weil es in Philippi gerade bei der Liebe mangelte. Da hat es einige Christen gehabt, die konnten einander nicht vertragen. Deshalb betet Paulus, dass die Liebe, die ja da ist, das setzt er voraus. Wenn ich bete, dass die Liebe eines anderen zunehmen soll, dann nehme ich ja an, dass sie schon da ist. Sie soll nur noch sich vermehren, nicht wahr? Er setzt voraus, dass dort Liebe ist in Philippi. Und es war in der Tat Liebe, denn sie waren Christen. Und Christen lieben. Alle Christen lieben. Manchmal ganz wenig, ja. Aber sie lieben, sonst sind sie keine Christen. Das ist ein Christ. Ein Liebender. Nicht alle Liebende sind Christen. Ich meine, nicht alle, die etwas Liebe zeigen, sind Christen. Aber alle Christen lieben. Weil die Liebe Gottes in ihnen ausgegossen worden ist und durch den Heiligen Geist. Und jeder Christ hat den Heiligen Geist. Paulus ist gütig, geht in gütiger Weise um mit den Philippern. Er sieht die Fehler, aber er liebt sie und sie lieben ihn. Und es ist auch Liebe untereinander, nur nicht genügend. Sie ist manchmal zu schwach. In Kapitel 4 nennt er zwei Frauen, die ganz besonders Schwierigkeiten miteinander hatten. Sie waren Mitarbeiter im Reich Gottes. Aber sie konnten einander schwer ertragen. Es ist schwer für uns alle, einander zu ertragen. Deshalb muss man für mich beten. Deshalb müssen wir füreinander beten. Wir haben es nicht. Und wir müssen beten, dass der Herr in uns wirkt. Und diese Liebe vermehrt, damit sie mehr und mehr reich werde. Sie ist reich, aber sie soll noch reicher werden. Paulus betet, aber im Gebet macht er deutlich, dass er nicht von vorn anfängt, sondern er setzt voraus, dass Gott bereits in ihrem Leben gewirkt hat. Und jetzt das Zweite. Paulus betet nicht nur um Liebe, sondern das Anliegen ist ja etwas Vollständigeres. Wie lautet eigentlich die vollständige Bitte von Vers 9? Um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde, in Erkenntnis und allem Wahrnehmen. Ich nehme an, dass Sie vielleicht einmal den Philipperbrief gelesen haben, Ihre stillen Zeit. Könnte das sein? Und wenn Sie jetzt ein wenig nachgedacht haben, über was Sie gelesen haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Ihnen so ergangen ist wie mir. Was hat denn Kenntnis oder Erkenntnis mit Liebe zu tun? Das eine heißt Wissen, Kennenlernen, das andere ist Liebe. Was haben die miteinander zu tun? Nun, wenn man ein wenig nachdenkt, dann ist das gar nicht so schwierig. Paulus betet, dass die Liebe in der Erkenntnis, nicht an Erkenntnis, so übersetzt Schlachter, leider nicht so, in der Erkenntnis, im Raum der Erkenntnis. Erkenntnis ist ein Raum. Und in diesem Raum soll Liebe zunehmen. In diesem Bereich soll Liebe walten und reich werden. Was haben Erkenntnis und Liebe miteinander zu tun? Nun, wenn wir miteinander sprechen und wir stellen fest, dass der andere verliebt ist oder verlobt, dann kann man neugierig fragen, wo haben Sie sich denn kennengelernt, nicht wahr? So fragen wir auch im Deutschen. Wenn wir von Liebe sprechen, dann sprechen wir von Kennen. Es braucht Kenntnis, um zu lieben. Sie können niemanden lieben, den Sie nicht kennen. Man muss jemanden kennenlernen, um ihn zu lieben. Denn wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen und Liebe hat Personen als Gegenstand. Und diese Personen muss man kennen. Ich kann nicht Christen kennen, die ich nicht lieben, die ich nicht kenne. Aber wenn ich sie sehe und kennenlerne, dann kann ich sie lieben. Kenntnis ist notwendig für die Liebe. Und nun sagt Paulus, je mehr wir den anderen kennenlernen, je mehr sollen wir ihn lieben im Bereich der Erkenntnis. Nehmen wir einmal den Fall, Sie sind eine Gemeinde, eine Gruppe von Christen, hier in Schenkenzell, Waldmössigen, sonst wo. Und es kommt jetzt ein Neuer in Ihre Gemeinde. Er ist hinzugezogen, oder er hat von Ihnen gehört und hat Sie entdeckt, war schon länger Christ, nur hat er keine Gemeinschaft an seinem Ort gehabt. Und er möchte jetzt bei uns Gemeinschaft haben. Schön. Sie finden raus, dass er Christ ist und sie lieben ihn. Weil die Liebe Gottes ist so. Ja? Sobald wir einen Christen kennenlernen, ist die Liebe da. Ich reise in Kanada in dem Bus und es sitzt neben mir eine Frau und wir kommen ins Gespräch und es stellt sich heraus, wir sind beide Christen. Ja. Und da sind wir verbunden in Jesus Christus. Das ist sofort da. Dieser lebendige Kontakt in Jesus Christus. Aber nehmen wir an, Sie lernen diese Person jetzt besser kennen. Was werden Sie jetzt entdecken? Dass er nicht nur Christ ist, sondern immer noch ein gefallener Mensch, nicht wahr? Dass er auch Schattenseiten hat. Jetzt haben Sie etwas kennengelernt über ihn. Und was sagt Paulus über diesen Bereich, den Sie haben kennengelernt? Da soll Liebe walten. Die Euodia und die Syntyche, das waren die zwei Frauen in Philippi, die hatten einander sehr gut kennengelernt in der Mitarbeit am Evangelium in Philippi. Sie waren Mitarbeiter der Gemeinde und in der Evangelisation. Mitarbeiter des Paulus gewesen. Und sie hatten einander sehr gut kennengelernt. Die Syntyche hatte erfahren, dass Euodia das immer so macht und dass sie immer so schwatzt und so weiter. Und dass sie die Sätze immer verdreht und was immer es war. Das konnte sie nicht mit der Zeit ausstehen. Und dann hat sie angefangen zu korrigieren und die Euodia hat das nicht angenommen. Und dann ging es von einem zum anderen. Ja. Ist das ein bekanntes Lied? Wir haben alle etwas, das dem anderen nicht passt. Und Paulus sagt, gerade dort sollen wir einander lieben, wo wir uns kennengelernt haben. Liebe soll immer walten. Liebe darf auch immer walten. Es gibt niemanden, den man nicht lieben kann. Wenn Gott in mir wohnt, dann ist alles möglich. Was Gott erwartet, ist möglich, weil er es ist, der in mir liebt. Es ist möglich, jeden Menschen zu lieben, wie schwierig er auch sein mag. Ja, aber er verändert sich nicht. So war das die Voraussetzung. Unter der Voraussetzung, dass er sich ändert, wird er geliebt, oder? Nein, auch wenn er sich nie ändert. Ich hatte in meiner Arbeit einen Mann, der war mein Vorgesetzter und war sehr schwierig, meines Erachtens. Ja. Und dann habe ich zum Herrn gesagt eines Tages: Herr, du darfst diesen Mann in meinem Leben behalten, solange ich ihn brauche, solange du willst. Ja sagen dazu, zu den Wegen Gottes. In Erkenntnis möge eure Liebe reich werden. Aber nicht nur, wenn wir einander kennen. Liebe, dass wir einander dienen in Jesus Christus. Und dann gehen wir über in der Erkenntnis zum Wort Gottes und zu den Wegen Gottes, zur Person Gottes, zur Heiligen Schrift. Überall, wo wir Kenntnisse sammeln, weil wir Christen sind, weil der Heilige Geist uns wachsen lässt in der Erkenntnis, überall soll die Liebe walten. Liebe braucht Erkenntnis und Erkenntnis braucht die Liebe. Wenn Erkenntnis nicht von Liebe gekennzeichnet ist, sagt Paulus, dann ist sie aufgebläht. Eine Blase, ein Ballon. Und dann braucht es nur einen kleinen Stich und dann ist sie schon weg. Erkenntnis braucht Liebe.
Entschuldigung.
Bitte?
Können Sie vielleicht doch in dem Zusammenhang eingehen auf das Verhältnis auch den Paulus und den Petrus? Da war es ja auch nicht so ganz. Die haben sich ja getrennt wohl.
Meinen Sie Paulus und Barnabas?
Nein, Paulus und Petrus.
Die haben sich, glaube ich, nicht getrennt.
Aber haben sich auch missverstanden. Und doch wohl nicht so glänzend verstanden.
Der Paulus hat den Petrus gerügt. Und Petrus hat es auch angenommen. Das braucht es. Die Liebe muss manchmal helfen, etwas zu verstehen. Paulus hat ihm geholfen. Aber er hat es nicht lieblos gesagt. Heiligkeit setzt nicht, das heißt, Heiligkeit und Liebe schließen einander nicht aus. Heiligkeit und Liebe sollten in Harmonie leben. Wenn wir heilig sind, aber lieblos, dann sind wir nicht heilig, weil zur Heiligkeit die Liebe gehört. Ihr sollt heilig sein, sagt Gott zu Israel in 2. Mose 19, weil ich heilig bin. Wie ist man heilig? 2. Mose 20 gibt uns die Antwort. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Wenn jemand heilig sein will vor Gott, rein sein will, dann muss er Gott lieben von ganzem Herzen. Man darf also nicht so heilig sein, dass man nicht mehr liebt, dann hört man auf, heilig zu sein. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die meinen, sie lieben ihre Kinder, lieben andere, aber sie dulden die Sünde. Das ist nicht Liebe. Paulus liebte Gott, Paulus liebte die Wahrheit. Und er hat gemerkt, Petrus lebt nicht nach der Wahrheit. Und da hat er ihm das aus Liebe das gesagt. Das gehört dazu. Aber es muss in Liebe getan werden. Und Petrus sagt hinterher in seinem zweiten Schreiben, dass er anerkennt, dass alles, was Paulus schreibt, Wort Gottes ist. Steht also dazu. Was Paulus im Galaterbrief schreibt, das anerkennt Petrus als Wort Gottes. Zu sagen, dass es um die Liebe geht, heißt nicht, dass wir immer treu sind. Christen sind nicht immer treu in der Liebe. Aber darum geht es. Es geht um die Liebe. Das vollständige Anliegen lautet also, dass eure Liebe zunehme, reich werde in Erkenntnis und zweitens in allem Wahrnehmen. Was ist Wahrnehmen? Welches Wort haben Sie in Ihrer Übersetzung an dieser Stelle? In Erkenntnis und?
Empfindungsvermögen.
Alle Einsicht.
Einsicht. Das Wort ist schwer zu übersetzen. Es kommt auch nicht oft vor. Auch deshalb ist es schwer zu übersetzen. Man sollte alle diese Aspekte wahrscheinlich zusammennehmen. Wahrnehmen, Einsicht, Empfindungsvermögen. Es geht um das Kennenlernen. Es geht um das Wahrnehmen von Wahrheit, von Realität. Es geht um Einfühlungsvermögen, Einsicht, Das heißt, die Erkenntnis wird speziell und sie wird personell. Das heißt, wenn wir Menschen näher kennenlernen oder wenn wir auch Dinge, Sachen näher kennenlernen, dann soll auch dort die Liebe walten. Die Liebe soll zunehmen an Erkenntnis oder Entschuldigung, an dem Vermögen, Dinge wirklich so wahrzunehmen, wie sie sind. Die Liebe darf nie blind sein in dem Sinne. Die Liebe darf offene Augen haben. Und gerade dort, wo sie sieht, darf sie lieben und soll sie lieben. Liebe braucht Wahrnehmungsfähigkeit. An dieser Stelle gebraucht Paulus das Wort alle. Das heißt, in jeder Hinsicht. Liebe braucht gute Augen. Sie soll nicht blind sein. Liebe braucht gute Ohren. Man sollte hinhören. Gestern sagte im Seminarkreis ein Bruder, es ist manchmal so, dass wir gewisse Brüder und Schwestern ausschließen, gewisse Menschen, und dann sagen wir, von dem lasse ich mir nichts sagen. Da hat die Liebe aufgehört. Damit einmal begegnet man einem Christen, bei dem man nicht Ohren hat. Paulus sagt, Wahrnehmungsvermögen, überall, alles Wahrnehmungsvermögen, in jeder Hinsicht, in jeder Richtung. Es darf keinen Christen geben, den ich nicht liebe und von dem ich mir nichts sagen lasse. So hat zum Beispiel jetzt der Petrus sich von Paulus etwas sagen lassen. Liebe braucht offene Ohren, gute Ohren. Liebe braucht gutes Gespür, Feingefühl, sagt die Schrift. Epheser Kapitel 4 am Ende, glaube ich, ist es. Wir brauchen ein Gespür für den anderen. Wenn wir den anderen kennenlernen, sollten wir dort lieben. Und wenn wir lieben wollen, sollten wir den anderen versuchen kennenzulernen. Liebe will den anderen kennenlernen. Liebe will Gott kennenlernen. Liebe will sein Wort kennenlernen. Liebe braucht ein gutes Gespür, um bewahrt zu bleiben, um in rechter Weise zu lieben. Liebe muss wissen, wo die Wahrheit ist. Paulus sagt, die Liebe glaubt alles, aber nicht die Lüge. Das Wort alles in 1. Korinther 13 schließt nicht die Unwahrheit ein. Glaube darf nur die Wahrheit zum Gegenstand haben. Das kleine Wörtchen alles in 1. Korinther 13 an dieser Stelle hat eine Grenze. Alles innerhalb eines gewissen Raumes. Und dieser Raum ist die Wahrheit. Liebe braucht Erkenntnis, braucht Unterscheidungsvermögen, auch in der Lehre. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen, in diesen Tagen in Bad Müssingen. Liebe muss zunehmen in dem Bereich der Erkenntnis und muss unterscheiden können, muss wahrnehmen können, muss die Wahrheit verstehen, um in rechter Weise zu lieben, die Sünde zu hassen, die Unwahrheit zu hassen, aber die Wahrheit zu lieben. Also, das ist die eigentliche Bitte, dass die Liebe reich werde in dem Bereich der Erkenntnis und in dem Bereich des Wahrnehmens oder des Empfindungsbereiches. Und jetzt kommen wir zu den Versen 10 und 11 und fragen uns, was das Ziel dieser Bitte ist. Paulus sagt in Vers 10, um zu, und dann kommt etwas. Und dann weiter, am Ende oder in der Mitte von Vers 10, damit ihr und so weiter. Das heißt, er betet für sie, dass ihre Liebe zunehme, damit dies und damit das. Hier haben wir zwei Ziele. Wir haben ein erstes, näher liegendes Ziel und wir haben ein ferner liegendes Ziel, ein Fernziel, das angestrebt wird. Was ist das erste, das näher liegende Ziel? Warum betet Paulus für die Christen in Philippi, dass sie stark werden in der Liebe, dass sie zunehmen, um zu prüfen, was vorzuziehen sei. Das Wort für prüfen heißt auch, unterscheiden. Man braucht Liebe zu Gott, man braucht Liebe zu Jesus, man braucht Liebe zum Wort, um unterscheiden zu können im Bereich der Erkenntnis. Wenn Sie nicht Liebe zur Wahrheit haben, dann werden Sie nicht unterscheiden können zwischen wahrer Lehre oder falscher Lehre und richtiger Lehre. Dann interessiert das nicht mehr. Liebe hat Interesse. Liebe zu Jesus ist interessiert an der Wahrheit. Und wenn wir nicht diese Liebe haben, die uns treibt, dann wird es uns nicht interessieren, was ist denn richtig hier oder nicht. Und wir haben sehr viele Christen, denen ist es vollkommen gleichgültig. Im Zeichen der Toleranz einer falschen Liebe unterscheiden sie nicht, was vorzuziehen wäre, welches die Wahrheit wäre. Aber nicht nur im Bereich der Wahrheit gilt es vorzuziehen, zu wissen, was jetzt richtig ist, was man wählen sollte, sondern im Bereich des Wandelns, des Gehens. Wir müssen vorwärts gehen. Der heutige Tag hat 24 Stunden, ist schon bereits sehr gut angeschnitten. Wir gehen weiter in diesen Tag hinein und wir werden Entscheidungen treffen müssen. Wir müssen jetzt wissen, was wäre jetzt das Bessere zu tun. Da braucht es Liebe zu Jesus, es braucht Liebe zum Wort. Im Bereich der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern treffen wir Entscheidungen in Bezug auf das, was jetzt besser wäre. Ich will etwas für den anderen tun. Was wäre jetzt das Bessere, dies oder das? Nehmen wir jetzt den Fall, dass jemand gefehlt hat. Jetzt muss ich wissen, wie kann ich jetzt damit umgehen? Soll ich darüber sprechen oder soll ich nicht darüber sprechen? Es gibt Situationen, da sollte man nicht über das sprechen, was man gemacht hat, was der andere gemacht hat. Es ist besser zu schweigen. Man kann auch nicht immer zu allem sprechen. Christen, die überall etwas zu sagen haben, wenn ein anderer was gemacht hat, die sind nicht gern gesehen, nicht wahr? Wir können nicht überall etwas sagen, wo wir etwas feststellen, das nicht richtig ist. Wir müssen also in Liebe zu Gott und zu seinem Wort überlegen können, prüfen können, was wäre jetzt vorzuziehen. Soll ich sprechen, soll ich nicht sprechen? Soll ich handeln, soll ich still sein? Das ist sehr schwierig auf dem Leben. Wo soll ich hingehen? Ich habe zwei, drei Möglichkeiten. Was soll ich vorziehen? Liebe und Erkenntnis gehen hier Hand in Hand. Und der Herr will uns hier helfen in diesem, deshalb das Gebet. Paulus betet, das heißt die Hilfe zur Liebe und zur Erkenntnis und in der Prüfung, die kommt von Gott, um zu prüfen und zu unterscheiden, was vorzuziehen sei. Und jetzt kommt das Fernziel, damit ihr für den Tag Christi fleckenlos seid und unversehrt. Das heißt, wenn Jesus kommt, beziehungsweise wenn wir ihm begegnet, dass dann wir fleckenlos sind und unversehrt. Was heißt das? Um zu prüfen und, Entschuldigung, damit wir unversehrt sind. Nehmen wir zuerst das Wort fleckenlos. Fleckenlos im Grundtext heißt, nachdem wir durchleuchtet worden sind, wir fleckenlos sind. Es konnte vorkommen, dass ein Hersteller von Gefäßen, Behältern aus Glas oder Porzellan, einen Fleck in diesem Material hatte, aber es war zunächst nicht sichtbar. Zum Beispiel ein Porzellan, wie sagt man, ein
Krug
ohne Vase, ja. Nehmen wir mal eine schöne Vase aus Porzellan. Die kann einen Riss haben, aber wenn man etwas darüber tut, dann kann das nicht zu sehen sein. Und dann kann so ein Händler so etwas für denselben Preis verkaufen. Was macht man? Man hält es gegen die Sonne. Und die Sonne scheint durch. Und dann kann man die Flecken bzw. den Riss sehen. Und das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Von der Sonne durchleuchtet. Das ist das Wort für fleckenlos. Eines Tages werden die Augen unseres Herrn, die schärfer sind, die heller sind, die kraftvoller sind als die Sonne, sie werden uns durchschauen. Und dann will Paulus, dass wir an jenem Tag fleckenlos sind. Deshalb betet er, dass die Liebe zunehme. Es geht immer um die Liebe in jedem Bereich meines Lebens. Im Bereich der Erkenntnis, im Bereich des Wahrnehmens, im Bereich des Empfindens, im Bereich des Prüfens geht es immer um die Liebe. Und wenn die Liebe echt ist, dann bin ich fleckenlos. Ich muss nicht vollkommen sein, aber die Liebe muss intakt sein. Fleckenlos in diesem Sinne. Und das zweite, unversehrt. Was heißt unversehrt? Wie steht es bei Ihnen?
Unanstößig.
Ich weiß nicht, was unanstößig meint. Was meint unanstößig?
Niemand den Anstoß gäbe.
Und genau das ist es nicht. Ich dachte mir das. Ja. Unanstößig ist doch, dass man nicht anderen einen Anstoß ist. Aber das ist nicht, was Paulus hier sagt. Unversehrt. Das heißt, ich soll nicht Stöße bekommen haben. Ich soll nicht gestolpert sein und mir etwas zuleide getan haben. Wenn man stolpert, dann kann man sich Schaden anzufügen. Und Paulus will, dass wir nicht nur fleckenlos, sondern unbeschadet dort ankommen an jenem Tage. Warum unbeschadet, unversehrt? Weil wir nicht gestolpert sind. Wir brauchen nicht zu stolpern. Wenn wir stolpern, dürfen wir wieder aufgehen, uns aufstehen und uns heilen lassen. Ja. Wir dürfen uns heilen lassen. An jenem Tage, ob wir gestolpert sind oder nicht, sollten wir unversehrt sein, weil wir entweder nicht gestolpert sind oder weil wir, wenn wir gestolpert waren, dass wir dann uns heilen ließen. Das tut Jesus. Er hilft uns über diese Klippen hinweg. Ferner, wir sollen nicht nur fleckenlos, das ist das Negative, nicht nur fleckenlos und unversehrt sein, sondern positiv, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus entstehen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Voll von Früchten. Mir scheint, Paulus gebraucht hier wieder das Bild eines Obstbaumes. Die Gemeinde ist ein Baum, beziehungsweise sind Christenbäume, die Frucht tragen. Jetzt sind wir in der Erntezeit. Die Kirschen sind da. Bald sind die Birnen da, später die Äpfel und so weiter. Dann gibt es Bäume, die hängen schwer von Frucht, nicht wahr? Paulus will, dass die Äste wirklich runterhängen mit schwer von Frucht. Und dies nennt Paulus Früchte der Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit wird von Paulus auswechselnd gebraucht mit Rettung oder Heil. Das Heil in Jesus Christus kann er Gerechtigkeit nennen. Das heißt, das Leben aus Jesus Christus will sich durchsetzen. Ein Kirschbaum ist lebendig und der Lebenssaft drängt zur Frucht hindurch, zur Blüte zunächst und das wandelt sich dann und wird zur Frucht. Und so soll das Leben von Jesus Christus in mir das hervorbringen, woran Gott Freude hat. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Alles, das bei ihm angenehm ist. Wir sollen voll sein von solchen Früchten. Die Liebe bewirkt das, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Anderen. Und diese werden durch Jesus Christus gewirkt. Nicht ich versuche, liebevoll zu sein. Nicht ich hacke ab eine Menge von Regeln. Nein, ich habe Gemeinschaft mit Jesus Christus und er bewirkt es in mir. Manchmal ohne, dass ich es merke. Manchmal merken die anderen es lange nicht, aber mit der Zeit sieht man die Frucht. Frucht braucht auch Zeit, um zu werden. Und alles dient zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes, weil er es ist, der von Anfang bis zum Ende der Wirkende ist. Ihm verdient alle Herrlichkeit. Wir wollen jetzt gemeinsam beten und ihm auch diese Ehre bringen. Wir beten für ihn. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass du es nimmst und damit weiterwirkst in unseren Herzen. Lass, Herr, unsere Liebe überall, wo wir mehr kennenlernen, walten, wo wir etwas wahrgenommen haben, walten. Und lass uns, Herr, mit der Liebe wirklich dich besser kennenlernen. Und lass uns, Herr, voll von Früchten werden, die du selbst wirkst. Herr, wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir, Herr, für die Gnade, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass du über unser Bitten und Verstehen, über unser Empfinden hinaus wirkst. Danke, Herr, dass du so groß bist und so herrlich bist. Amen.